So, einen schönen guten Morgen. Genau, Tradition, immer nach der Skifreizeit wechseln der Joachim und ich die Kanzel, beziehungsweise eigentlich wechseln wir uns, die Kanzel bleibt ja stehen. Und ich bin ehrlich gesagt immer wieder froh, wenn ich hier ohne Gipsbein nach der Skifreizeit oder ähnlichem stehe. Also ist ein merkwürdiger Sport, wo man froh ist, wenn man gesund wieder nach Hause kommt. Aber vielleicht auch deswegen, damit man mal wieder das Leben richtig spürt. Also ist eine schöne Tradition, weil viele von denen, die ich da auf der Skifreizeit treffe für eine Woche, ich das ganze Jahr sonst nicht sehe. Und trotzdem sind da über die Jahre auch Freundschaften und Beziehungen, wertvolle Beziehungen entstanden. Und eine ist auch die zur Gemeinde nach Pforzheim. Wiewohl ich heute Morgen dachte, als ich hier irgendwie, ich weiß gar nicht, den Berg hier runterkam und an der Baustraße da auch vorbeigekommen bin, da die Sackgasse, musste ich an meinen Vater denken, der auch Pastor im Verband war und der in seinen Anfangsjahren in Karlsruhe da begonnen hat und hier auf dem Bau in der Baustraße mitgearbeitet hat. Und mein Papa ist 2012 gestorben und er hat immer gesagt von sich, er hat halt evangelisiert und gebaut. Es war eine perfekte Kombination für die Nachkriegszeit, evangelisieren und bauen, weil viele Gemeinden, die so aus den Stubenversammlungen rausgekommen sind, stolz waren, eine Kapelle irgendwas bauen zu können, die auch ein bisschen nach außen was darstellt und die Leute einem wahrnehmen, nicht nur so Hinterstuben, irgendwas Versammlung, sondern als Gemeinde, als Kirche, Freikirche irgendwie. Und da war mein Papa auch beteiligt. Nun habt ihr einige Jahre schon die Räume gewechselt, aber es gehört alles auch irgendwie zu dieser Geschichte der Zusammengehörigkeit dazu. Genau, Evangelist. Mein Papa war Evangelist, jetzt nicht nur an der Kanzel, das hat er auch gut gekonnt, sondern überall. Also im Hornbach oder im Rewe-Markt. Und da bin ich mit meinem Papa oft unterwegs gewesen und er hat alle möglichen Leute passend oder unpassend irgendwie auf Jesus angesprochen. Und das war mir sehr peinlich. Also für ihn war das schon stimmig, gell? Aber für mich, ich habe dann immer geguckt, dass ich mich irgendwo in den Regalen verkrieche und so. Weil er hat das, ob das die Leute haben hören wollen oder nicht, die mussten gefragt werden, ob sie Jesus im Herzen haben und ob sie was auch immer so. Aber es ist schon so ein bisschen für mich auch, ich konnte da nicht so richtig in diese Fußstapfen reintreten. Ich bin aufgewachsen so in diesem ganzen Frommen, aber ich habe auch später dann in der Schulzeit, ich kann mich in der Grundschule noch erinnern, dass ich meinen Mitschülern immer gesagt habe, dass man Ach Gott nicht sagen darf. Ja, kann mich noch eine Klassenkameradin, die musste dann extra nochmal 1000 Mal sagen, Ach Gott, Ach Gott, Ach Gott. Ja, und ich habe immer gesagt, aber in der Bibel steht, darf man nicht sagen. Ja, ist auch nicht so gut angekommen. So, ich habe wirklich Mühe gehabt, da irgendwie reinzufinden. Ja, wie soll ich mich denn als Christ, muss ich mich da überhaupt äußern? Muss ich da was sagen? Wie ist das denn, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkomme? Muss ich immer ein Traktat dabei haben? Also selbst als Pastor ist es nach wie vor so ein bisschen ein Ding. Also so wie mein Papa kann ich es nicht. Und Da bin ich irgendwie auf ein Thema gestoßen, das mir zu einem Herzensthema geworden ist und das ich für euch heute Morgen mitgebracht habe. Das Thema Ermutigung. Wer von euch ist in letzter Zeit ermutigt worden? Also so, dass er es gemerkt hat. Ja, oh, super. Ja, das ist, also ich frage das immer mal so, es ist nicht immer so, dass so viele Leute da die Hand strecken. Also so richtige Ermutigung, die einem aufblühen lässt, ist gar nicht so häufig, wie man denkt. Also bei euch jetzt natürlich schon, aber die Schulzeit zum Beispiel erinnere ich mich, ich hätte wirklich gut funktionieren können als Schüler, wenn ich ermutigt worden wäre. Ist es bei dir auch so? Aber man sieht halt immer nur rot da angestrichen. Es wird immer nur das betont, was nicht gut läuft. Also ich kann mich meiner Schulzeit, ich bin 13 Jahre in der Schule gewesen, Gott sei Dank waren es 13, noch mehr. Ermutigung, also so richtig ermutigt zu werden, ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Jetzt meine Frau ist auch Lehrerin und wir reden oft dazu, die kann das, gell? Die ist Mathelehrerin, weiß schon, dass Mathe ein ganz zentrales Thema im Leben ist. Aber die kann schon einem Schüler auch sagen, du, Mathe ist nicht alles. Ich sehe, dass da andere Dinge in deinem Leben sind, die du gut kannst. Jetzt guck, dass du da deine 3 oder wie auch immer hinkriegst und dann guck, da sind noch andere Sachen. Und manche von euch erinnern sich da vielleicht oder sind da vielleicht auch geprägt worden. Das macht einen Wahnsinnsunterschied, ob du in diesem Alter ermutigt wirst oder nicht. Das kann das Leben lenken, ob du so oder so gehst. Ob dich jemand da drin ermutigt, was du gut kannst, ob jemand dir was zutraut und sagt, ich glaube an dich. Du kannst das. Egal, wenn es auch nicht dann auch aussieht. Trainer, Fußball, da hat mir auch jemand erzählt, der hat gesagt, ich habe einen Fußballtrainer gehabt, hat es in meinem Leben nicht so gut geklappt, aber der hat was in mir gesehen und der hat nicht aufgehört, mir zu sagen, dass ich das schaffen werde. Und das hat mein Leben geprägt. Jetzt denkt man ja, Ermutigung, das ist so ein Sahnehäubchen, das man im Leben noch ein bisschen oben drauf geben kann. Nee, Ermutigung ist was ganz Wichtiges, aber es wird viel zu wenig weitergegeben. Ich kenne niemand, der in seinem Leben zu viel Ermutigung abbekommen hat. Und er sagt, oh, jetzt lass mal ständig diese Ermutigung. Sag mir doch mal was Negatives. So, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Da gibt's wird es auch mal noch genauer definiert, was Ermutigung ist, und habe Folgendes gefunden: Ermutigung ist eine positive verändernde Kraft. Ermutigung ist die wirksamste Kraft in der psychologischen und pädagogischen Arbeit. Ermutigung ist jedes Zeichen von Aufmerksamkeit oder Interesse, das anderen oder uns selbst Mut macht oder Auftrieb gibt und das Zugehörigkeitsgefühl stärkt. Das heißt auch, Ermutigung ist das, was als Ermutigung empfunden wird. Wenn ich dich anschaue, berühre, ein gutes Wort der Anerkennung sage, dich sein lasse, wie du bist, dich in deinen eigenen Absichten bestärke oder dich anlächle und du fühlst dich dadurch besser, dann war das, was ich tat, eine Ermutigung für dich. Das funktioniert aber nur, wenn das, was ich sage oder tue, meiner wirklichen inneren Empfindung entspricht. Wir haben es eben gehabt, dieses Wort Authentizität. Grandios. Ermutigung erhöht das Gefühl von Selbstachtung, stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und führt zu dem Schluss, so wie ich bin, bin ich gut genug, und zu der Überzeugung, ich kann. Ermutigung macht den Schwachen stärker, den Kranken gesünder, den Zweifelnden sicherer, den Ängstlichen mutiger. Wow. Oder? Das ist ein unglaubliches Werkzeug, Ermutigung. Viele haben in ihrem Leben das Gefühl, dass sie übersehen werden oder gar unsichtbar sind. Es sind immer die anderen, die irgendwie besonders vorkommen. Das ist auch in unseren Reihen, in Gemeindereihen, gibt es so ein paar Leute, wenn du gute Gitarre spielen kannst oder so, und er kann wirklich gut Gitarre spielen, dann wirst du gesehen, gell? Aber wenn du nicht so in das übliche Raster reinfällst, sieht mich überhaupt jemand? Das haben manche Menschen schon als kleine Kinder, gell? Gibt ja diese Sandwich-Kinder oder so, wir haben auch 3 Kinder so zwischendrin. Ich war jetzt diese Woche im Skifahren mit meinen Kindern viel unterwegs, und an einem Tag, an dem schlechtes Wetter war, hatte ich nur noch 1 von den Kindern übrig, die anderen wollten dann nicht, und es war unsere mittlere, die Sophie. Und das ist eine, muss man aufpassen, dass man sie nicht übersieht. Und sie schlüpft auch in diese Rolle gern. Ja, dass wenn du sie fragst, und wie war es jetzt auf der Freizeit, da druckst du irgendwie rum, und dann muss es die Große beantworten, weil die ohnehin nicht abwarten kann, dass sie es endlich sagen kann. Eine ganz komische Kombination zwischen, ich werde übersehen und ich will mich auch übersehen lassen, weil ich gar nicht irgendwie aus der Rolle so leicht rauskomme. Also man muss sich dann schon entscheiden und sagen, ich sehe dich. Ich übersehe dich nicht. Ich möchte euch in eine Geschichte mit reinnehmen, die man im Lukas-Evangelium findet, im 7. Kapitel. Da geht es auch um so eine Übersehensgeschichte. Und zwar Lukas 7, Abvers 36. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Ja, das war eine typische Situation. Hat gedacht, okay, Jesus ist ein Theologe, ich bin ein Theologe. Und das ist ja noch irgendwie so ein bunter Vogel, den muss ich mir mal einladen. Das wird eine coole Party, irgendwas. Den laden wir uns jetzt mal ein und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Wenn jemand meint, dass Mobbing eine Erfindung von Facebook oder so wäre, der weiß nicht, wie es ist, in so einem ganz kleinen Dorf aufzuwachsen und nicht der Norm zu entsprechen. Oder irgendwas getan zu haben, was die anderen missachten. Warum auch immer, es wird ja nicht näher erklärt, was denn das Unmoralische war. Aber diese Frau war inmitten der Menschen, unter denen sie aufgewachsen ist. Jeder kannte auch jeden, da ist ja niemand Neues dazugekommen. Ein Leben lang kannte man sich und die war außen vor, rausgemobbt. Also mit gutem Recht. Irgendwas hat sie getan, kannst du die Bibel aufschlagen und sagen, hör mal, da steht's drin. Und unsere Pflicht ist es, dich auszuschließen. Diese Frau musste irgendwie das Leben fristen und hoffen, dass sie irgendwie durchkommt. Die Hoffnung, dazuzugehören, war weg. Und jetzt kommt Jesus in diesen Ort, zu diesem Pharisäer, ist eingeladen. Und was immer diese Frau antreibt, sie geht dorthin und bringt das Kostbarste mit, was sie hat, und gießt es Jesus über die Beine. Und es passiert hier Besonderes. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Ja, das war wie so ein Stempel, den du jemand auf die Stirn gedrückt hast. Das war eine Sünderin, damit warst du definiert als Frau. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, Meister, nickte Simon, sprich nur, ja, gönnerhaft. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Das stimmt, sagte Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mensch, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Das ist sehr typisch für Jesus, dass er sich an Menschen wendet, die die anderen schon ausgespuckt haben. Die die anderen zur Seite gestellt haben, gesagt, wir sind die Gerechten und du bist die Ungerechte. So ist das halt. Das war das einzige Mittel, das man zur Verfügung hatte in einem Land, das von den Römern beherrscht war. Das heißt, die waren ja fremdgesteuert. die hatten wenig Möglichkeiten zu agieren. Und die Pharisäer haben den Weg gewählt zu sagen, okay, dann werden wir uns wenigstens auf das Geistliche zurückziehen und werden versuchen, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Und das nehmen wir sehr ernst. Dafür verzichten wir auf bestimmte Dinge, dafür werden wir die Schriften in- und auswendig kennen und wir werden unser ganzes Streben dann ist, Gott zu gefallen. Und es ist klar, dass wenn da Menschen aussteigen, wo auch immer, ob das ein Zöllner ist, der mit den Römern zusammenarbeitet, ob das so eine Frau ist, die wie auch immer unmoralisch gelebt hat, die hat man ausgestoßen, hat gesagt, ihr seid die Ungerechten, wir sind die Gerechten, so teilen wir das auf. Und die Empörung des Pharisäer, die Frage, wenn das wirklich ein Prophet ist, dann muss der doch wissen, mit wem er es da zu tun hat. Du musst ja immer denken, wenn du mit einem Sünder zu tun hast, wenn du dich anfasst, wenn du dich anfassen lässt, dann wirst du selber schmutzig. Wie kann er nur? Und jetzt eröffnet Jesus eine ganz andere Perspektive und erzählt diese Geschichte von der Schuldvergebung. Und das, was für den Pharisäer das Problem war, nämlich dass es eine Sünderin war aufgrund von Sünden, die sie viel offensichtlich getan hat, das schafft Jesus einfach aus der Welt. Sagt, ihre Sünden sind ihr vergeben. Die Sünde ist nicht das Problem. Das schaffe ich aus der Welt. Diese Frau hat etwas verstanden, lieber Pharisäer, was du nicht verstehst. Und sie öffnet sich für einen Gott, den du vielleicht erst noch kennenlernen musst. Ich sehe dich, du bist nicht unsichtbar. Um das tun zu können, um wirklich ein Mensch zu sein, der ermutigt, muss man Interesse an den Menschen zeigen. Ich habe manchmal den Eindruck, ist auch ein bisschen die Schiene, die mein Papa so mitgebracht hat, dass noch bevor man einen Menschen kennt, man schon alle Antworten parat hat als Christ. Ja, Jesus ist die Antwort. Die berechtigte Rückfrage ist, und was war die Frage? Wir sind manchmal so eingestellt darauf, dass wir das Problem und die Krankheit der Welt kennen, dass wir die Antworten schon immer zur Stelle haben. Bei Jesus hat man den Eindruck, dass er, bevor er irgendeine Antwort formuliert, ein ganz großes Interesse am anderen zeigt. Sagt, wer bist du eigentlich? Was ist dein Leben? Wo kommst du her? Was sind deine Fragen? Was treibt dich um? Während die anderen schon einkategorisiert haben, in gerecht und ungerecht, in Nichtsünder und Sünder, hat Jesus gesagt, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wer du bist. Ich sehe dich nämlich. Und aus dieser Erfahrung heraus, aus diesem Interesse am anderen, aus diesem Wahrnehmen, wer bist du eigentlich, hat sich sein Dienst gestaltet. Und obwohl er dadurch, wie er gehandelt hat, immer wieder angeeckt ist, hat er sich davon nicht abbringen lassen. Er wollte einfach nicht, wie alle anderen, immer in die gleiche Posaune blasen, sagen, wir wissen das schon, wir wissen, wie wir die Leute einzuteilen haben. Und wir wissen, was die brauchen und was sie nicht brauchen. Da sagt Jesus, das wisst ihr überhaupt nicht. Weil ihr aufgehört habt oder nie gelernt habt, Interesse am anderen zu zeigen. Das betrifft uns natürlich in allen unseren Lebenszusammenhängen. Wir sind ja mit vielen Menschen, kommen wir in Kontakt, aber das betrifft uns auch als Gemeinde. Wir sind schon lang nicht mehr so eine homogene Gruppe, wo jeder irgendwie ganz gleich ist. Das ist auch eine große Herausforderung für Gemeindearbeit heute geworden, dass die Menschen, die da kommen, sehr unterschiedlich sind. Auch das, was ihnen am Glauben sehr wichtig und sehr zentral ist, ist sehr unterschiedlich. Als Pastor kommen ja Leute nach dem Gottesdienst so auf einem zu. Und wenn ihr wüsstet, was man da alles hört und was den Leuten so ganz zentral wichtig ist und von dem sie denken, das müssen alle anderen auch so sehen und glauben. Wenn die das voneinander wüssten, würden sie meinen, wir können gar nicht zusammen in einem Raum irgendwie Gemeinde sein. Weil jeder hat so seine Einflüsse, Bücher, Internet, irgendwelche Predigt-CDs. Und wir sind geprägt. Und es kommt häufig zu Missverständnissen und Ungereimtheiten nur deswegen, weil wir aufgehört haben, ein echtes Interesse aneinander zu zeigen. Wir sind sehr erfüllt schnell von dem, was uns wichtig ist und wollen es dem anderen unbedingt durchaus mit guten Absichten überstülpen. Aber die Frage, was ist dir eigentlich wichtig? Was bewegt dich? Wie begegnet Gott dir eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Das ist eine Frage oder eine Haltung, die uns zueinander führen kann. Es geht, glaube ich, im Leben auch als Christ nicht so sehr darum, dass wir die eine wahre Offenbarung bekommen, die für die ganze Welt wichtig ist. Sondern wenn ich Jesus beobachte, dann ist ein ganz starkes Element seines Dienstes das Interesse an den Menschen. Das Wahrnehmen, wer bist du eigentlich? Der nächste Aspekt von Ermutigung ist Wertschätzung. Ich schätze Wert, was du tust. Ich bin seit einem guten Jahr, also anderthalb Jahre, in Steinsfurt im Ortschaftsrat. Bin da irgendwie angesprochen worden, ob ich mich da aufstellen lassen soll. Und ich habe nicht rechtzeitig Nein gesagt. Oder ja, irgendwie dachte ich, das wäre vielleicht interessant. Weil für mich das ein Zugang war, also wenn man so in frommen Verhältnissen aufgewachsen ist, hat man manchmal ein bisschen den Zugang verloren zu der ganz normalen Welt. Und jetzt bin ich auch kein Krankenpfleger mehr, dann hat man noch, lebt man nur unter frommen Menschen und so, ist ja auch vielleicht ein Vorrecht. Aber ich dachte mir, das ist eine Tür, die da mir aufgetan wird, wo ich mit ganz normalen Menschen aus dem Ort irgendwie in Berührung komme. Und dann bin ich auch reingewählt worden und bin da drin und sitze in der Ortschaftsratssitzung und sowas. Und mein Eindruck ist, dass ich dort sein soll, um die Leute dort zu ermutigen. Klar, ich muss auch bei den ganzen Entscheidungen mitmachen und so. Das interessiert mich auch alles. Aber ich merke, das sind Leute, die sich wirklich engagieren für das Wohl der Menschen. Aber die hören auch ganz selten, dass es gut ist, was sie machen. Man kriegt ja immer nur zu hören, wenn was nicht passt. Gell? Das ist ja so in Deutschland ohnehin. Wir sind da nicht besonders gut. Wenn was nicht läuft, dann sagt man's. Und ich denke mir, ich muss da manchmal, der Ortsvorsteher zum Beispiel, der macht einen sehr guten Job, sage ich Rüdiger, ich muss dir das mal sagen, du machst hier, das ist wirklich gut, was du da machst. Und es berührt die Leute manchmal so, dass sie fast ihnen die Tränen runterlaufen, denken, die haben das, die hören das auch nicht nur ständig, gell? Ich wertschätze, was du da tust, dein Engagement, vielleicht gerade, wenn es schwierig ist. Ist eine Frau im Ortschaftsrat, die ist über ein Nachrückverfahren erst reingekommen, die hat man nicht gewählt, weil es so eine typische Frau ist, die im Ort irgendwie alles aufwirbelt. Ja, die ist in jeder Bürgerinitiative drin. Immer wenn irgendwas nicht gut läuft, sagt die, wir müssen was dagegen machen und das kann man sich nicht gefallen lassen. Und die hat auch an jeder Ortschaftsratssitzung am Ende nochmal so eine Liste von Sachen, die in Steinsfurt gerade, irgendwelche Bücher, die nicht sauber geschnitten sind und oh, und du denkst, Mensch, irgendwie wollen wir auch nach Hause. So, sind keine einfachen Menschen. Die machen das Leben immer komplizierter. Ich denke, jetzt lass doch mal gut sein. So, aber wenn du solche Leute nicht hast, dann ändert sich nichts. Weil die große Menge der Menschen, die lassen alle mal, ja, jetzt mal nicht so viel Aufregung. Oh, und das macht alles nur Probleme. Geht doch sonst auch nicht. Oder man redet halt hintenrum. Gell, das kann man ganz gut. Dieser Frau muss man ab und zu mal sagen, das ist gut, was du machst. Wir sind froh, das sind nicht immer bequem mit dir, aber wir sind froh, dass wir so jemanden haben. Diese Leute, die kriegen das ganz selten zu hören. Weil das sind die haben eigentlich ein Lebensgefühl, dass sie immer verkehrt sind. Denen fallen halt Sachen auf und damit bringen sie bloß die Leute durcheinander. Wer kommt eigentlich und sagt, ich muss das mal wertschätzen, was du da tust? Und nochmal, das ändert manchmal den Lebensweg von Menschen. Je jünger, je mehr. Ich merke das manchmal bei mir, dass junge Leute in meiner Gemeinde, Teenies, dass die einem so wie mir an den Lippen hängen. Ja, wenn jemand in der Lobpreisband irgendwie was spielt, das macht einen Unterschied, ob der Pastor sagt, das hast du gut gemacht, oder ob man das überhaupt einfach übersieht. oder sonst Lebenskonflikte. Und ich merke, dass ich mir manchmal denke, oh, das muss doch jetzt ich nicht sagen. Aber natürlich als Pastor, die gucken, was du sagst. Und das macht erhebliche Unterschiede. Und ich merke immer wieder, ich muss mich dem zuwenden und sagen, ich interessiere mich für dich und ich werde es auch sagen. Wir müssen jetzt keine Angst, wir müssen nicht in Lobhudeleien und Schleimereien und sowas, das stehen wir eh nicht so in der Gefahr. Aber sagen, was ich wertschätze. Mir ist es aufgefallen, Ende letzten Jahres hat bei uns am Ort eine Bäckerei irgendwie die Firma da gewechselt. Und da war eine Bäckerei-Fachverkäuferin, heißt es glaube ich, die da in der letzten Zeit, in der dann die Bäckerei kurz bevor die zugemacht hat, habe ich nur, also ich gehe da morgens hin und kaufe mir irgendwie Laugenbrötchen. Und dann habe ich in der letzten Zeit nur noch die gesehen, weil offensichtlich die anderen Kollegen schon krank gemacht haben, weil sie gesagt haben, das hört ihr eh auf und so, dann waren nur noch sie an Bord. Und dann habe ich ihr gesagt, also ich muss es Ihnen mal sagen, Sie machen das hier sehr gut und immer noch freundlich und so und habe ein bisschen so mit ihr geredet. Die ist völlig aufgeblüht. Völlig, gell? Das war, weil die kriegt ja auch nur zu hören, was nix ist und die Brötchen zu trocken oder weiß der Kuckuck, was wir alles für Gründe finden, was nicht passt. Aber ich muss es schon sagen. Viele von uns denken sich ja solche Dinge auch und sagen, Mensch, also merke ich auch, die machen einen guten Job und so. Aber Mund auf und sagen, sich überwinden, sagen, wenn ich schon Christ bin, wenn ich das Reich Gottes schon in diese Welt tragen will, dann muss ich den Mund aufmachen und sagen, das hast du gut gemacht. Ich sehe, was sie hier tun. Ich sehe, wie sie hier kämpfen. Und ich glaube auch, dass wir, die wir den Geist Gottes besitzen, da einen besonderen Geist in uns haben, der uns aufmerksam macht und der sogar, wenn man sich darauf einlässt, mal noch Schichten dahinter zeigt. Die Not der Menschen zu sehen und das Kämpfen der Menschen zu sehen und nicht nur immer besserwisserisch zu sagen, was jemand dann noch braucht. Ja, so das Negative, den Mangel zu betonen, sondern zu sagen, ich sehe dich. Und ich muss das jetzt hier mal wertschätzend sagen. Die Menschen blühen auf unter solchen Wertschätzungen, unter solcher Ermutigung. Ganz erstaunlich. Unsere eigenen Kinder, es ist, oder auch im Miteinander, so zwischen Mann und Frau, man denkt ja manchmal, dass man das Gute eigentlich schon oft genug sagt, aber wenn du dir mal eine Strichliste zulegst in der Woche und immer einen Strich hin machst, wo du eine Ermutigung sagst, sehr bewusst, da kann sein, dass das Blatt ziemlich leer am Ende der Woche aussieht. Und man denkt immer, ich hab doch eigentlich, nee, hat man nicht. Man muss aufmerksam sein, man muss Interesse am anderen zeigen. Bei meiner Frau und bei mir ist es so, dass wir manchmal so ein Parallelgespräch, ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das auch so, sie kommt von der Schule, ich komme von der Gemeindearbeit, wir sind mit dem Herzen voll, sie redet, erzählt von der Schule, was da alles gelaufen ist und ich sage, ja, und ich rede dann gleichzeitig von dem, was in der Gemeinde ist, alles so läuft. Und so läuft es so parallel und ich muss mich im Gespräch immer wieder sagen, Benni, jetzt hör ihr doch mal richtig zu. Was treibt sie denn eigentlich um? Hab Interesse an dem, was sie da umtreibt. Und nicht immer nur von dir erzählen. Und ich merke ja umgekehrt, wie wichtig es für mich ist, wenn meine Frau echtes Interesse hat. Immer manchmal auch mit meinen Spinnereien sagt, ja, Benni, ich weiß auch nicht, was dich da alles umtreibt. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wenn wir schon miteinander vielleicht mal, wenn die Kinder in der Schule, Kindergarten sind, zusammen frühstücken waren, ich konnte mal mein Herz ausschütten und sie mir gesagt hat, Benni, jetzt habe ich verstanden, was da drin vorgeht. Und ich ermutige dich, dass du dran bleibst. Das ändert alles. Alles. Und umgekehrt, es ist nicht so, dass mir das immer gerade so rausläuft. Ich muss mich dazu entscheiden, sagen, ich interessiere mich für dich. Was bewegt dich? Bei meinen Kindern, mit den Menschen, mit denen ich sonst zu tun habe. Neulich bin ich im Ortschaftsrat reingekommen und irgendwie war gerade viel los und so und habe eigentlich gar keine Lust gehabt, habe mich hingesetzt und hat sich mein Ortsvorsteher neben mich hingesetzt und hat gesagt, so bin ich. wie geht's denn dir eigentlich? Mit einem echten Interesse. Ich hätte gerade heulen können. Das ist eine wunderbare Geschichte. Menschen blühen unter Ermutigung auf. Und ich, wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, dann entdecke ich, dass das von Jesus ein ganz starkes Element seines Dienstes war, dass er die Menschen gesehen hat, dass er Interesse an ihnen gehabt hat. Und ihr erinnert euch doch an den Petrus. Jesus sagt, Simon, du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Weißt du, wer die Geschichte von Petrus kennt, habt ihr den Eindruck, dass er ein Wahnsinns-Betonfels war? So sagt Jesus, ist mir wurscht. Das ist das, was ich in dir sehe. Und darunter erblüht der Petrus auf. Und daraus entscheidet er sich, seine Fischerei im See Genezareth zurückzulassen und Jesus nachzufolgen, sich zu einem Menschenfischer machen zu lassen. Nicht, weil er der Superheld wird, sondern weil Jesus das in ihm sieht und sagt, Petrus, das sehe ich in dir. Mag ja die Welt sagen über dich, was sie will. Oder du selber magst ja Urteile fällen, aber das ich sehe und ich halte daran fest bis zum Schluss. Das ist Gott, gell? Das ist Gott. Um es nochmal ganz praktisch zu machen, seit man von D-Mark auf Euro umgestellt hat, bin ich beim Trinkgeld geben nach wie vor verunsichert. Ich habe immer die Befürchtung, da wo ich früher eine Mark Trinkgeld gegeben hat, wird jetzt ein Euro draus, oder kann man jetzt von 33,50 auf 35 einfach so aufrunden, oder ist das nicht doch viel mehr Geld, als man dachte, 10% rechnen. Das könnten doch Möglichkeiten sein, wo wir uns dazu entscheiden und sagen, ich werde jetzt hier nicht rummeckern, sondern ich werde jetzt mal zum Ausdruck bringen, dass ich das gut finde hier. Auch monetär. Wir können uns sowas in der Regel leisten. Trinkgeld geben, ermutigen, ein Mensch sein, in dessen Gegenwart Menschen aufblühen und ermutigt werden. Das fände ich ein Ziel, dem ich gerne nachstreben möchte und auf das ich mich gerne auch aufmerksam machen lassen will vom Geist Gottes in meinem Alltag. Sag, Benny, sei du der Ermutiger. Oder man könnte auch sagen, sei du doch die gute Nachricht. Sei du es doch selber. Sei nicht nur der, der die gute Nachricht übermittelt, wie auch immer, mit Traktaten oder sonst wie, Gelenk oder Ungelenk. Werde doch du für den anderen zur guten Nachricht. Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Sei du selber die gute Nachricht für die Menschen. Das könnte einen sehr großen Unterschied machen. Ich meine, dass wenn wir das Evangelium reduzieren auf eine Mangelbeschreibung, zu sagen, ich muss dir jetzt erstmal sagen, dass du mangelhaft bist, dass du bei Gott durchfällst, dann stoßen wir in das gleiche Horn, in das wir generell reinstoßen. Ein Jugendlicher, das ist jetzt ein junger Mann in unserer Gemeinde, der in der Schulzeit man festgestellt hat, dass er mit Leserechtschreibschwäche, Legasthenie hatte. Also du versuchst einen Aufsatz oder ein Diktat zu schreiben und bringst keinen Satz hin, ohne 5 Fehler reinzumachen. Und dann hast du nachher ein Heft voller roter Striche. Ja, du bist ein Mangelwesen. Das kriegst du nicht mehr weg. Und er hat mir erzählt, dass er im Wechsel zur Realschule einen Lehrer bekommen hat, einen Deutschlehrer, der hat ihm gesagt, Micha, das interessiert mich gar nicht, ob du ein Legastheniker bist oder nicht. Ich streiche dir an, was du richtig machst. Das hat sein Leben gedreht, gell, an der Stelle. So einen Lehrer hast du oder hast du nicht. Das entscheidet, wie dein Leben sich an der Stelle wendet. Und ich wünsche mir so sehr, dass Christen Menschen sind, die nicht nur den Mangel sehen und nicht nur, was du alles nicht bist, sondern die diesen Gott transportieren, der uns ermutigt und erhebt. So wie diese Frau. Hätte man auch das ganze Thema Sünde, hätte man da ganz groß an die Glocke. Das wollen wir jetzt mal alles ganz genau angucken, was diese Frau jetzt dadurch gesündigt hat. Und Jesus sagt einfach, Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Das steht zwischen dir und Gott nicht mehr. Ich erhebe dich. Vielleicht, und damit mache ich jetzt Schluss, wäre ein Ansatz zu sagen, ich möchte gerne Menschen gewinnen, retten kann ich sie eh nicht. Ich kann die Welt nicht retten. Aber Menschen gewinnen für diesen Gott, der so sehr auf ihrer Seite ist und der sich sucht und der Interesse an uns hat, ist doch bei mir auch so. Ich bin doch nicht zu Jesus gekommen, weil ich jetzt irgendwie mich so toll angestellt habe, sondern weil er Interesse an mir hat. Sagt Benny, ich interessiere mich, was treibt dich eigentlich um? Und daraus erweckt, was Gott alles tut für uns Menschen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich war großen Teil meines Lebens deswegen froh, weil du uns errettet hast. Weil du stirbst für uns, weil du auferstanden bist. Aber heute bin ich auch froh für alles, was wir über dich erfahren, wie du gelebt hast für dein Leben, dein Umgang mit Menschen, weil ich da drin sehe, dass du den Gott offenbarst, der Menschen erhebt, der sie aus der Ausgrenzung zurückholt und sagt, und du gehörst hier dazu. Der die Menschen befreit von der Schmach und von dem Abgestempeltsein der Sünde. Was immer sagt, du gehörst hier nicht mehr dazu und du bist auch noch selber dran schuld. Und da kommst du und sagst, deine Sünden sind dir vergeben. Du darfst wieder zurückkommen. Du bist willkommen. Ich sehe dich. Du bist nicht unsichtbar. Und ich weiß, dass hier heute Morgen Menschen unter uns sind, die chronisch darunter leiden, nicht ermutigt worden zu sein, sondern wo immer der Mangel betont worden ist. Du hast zwei linke Hände oder lass es mal sein, das kriegst du eh nicht hin. Du wirst im Leben nie zu was bringen, dir kann man nichts zutrauen. Ich muss immer anstreichen, rot, was nicht läuft in deinem Leben. Und niemand, der kommt und sagt, ich wertschätze dich. Ich sehe dein Bemühen und ich sehe dein Versagen, aber ich sehe dich und ich interessiere mich für dich. Und wenn das heute Morgen für dich so gilt, dann möchte ich dir das bewusst sagen, Jesus ist egal, was irgendwer irgendwo wann sagt, was er darf und was er nicht darf. Mit wem er Umgang haben darf und mit wem nicht. Er wird durchdringen zu dir und wird dich erheben, sagen, du musst hier nicht bleiben. Und ich danke dir, Jesus, dass du diese Kraft des Evangeliums, die sich hier auch in Ermutigung zeigt, das ist eine wirkliche Kraft, die uns zur Verfügung steht, dass du uns zu Welt verändern machst, überall wo wir sind, im Umgang miteinander, mit unseren Kindern, im Umgang mit den Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, in der Bäckerei oder im Sportverein oder bei den Kollegen. Wir sind berufen zu segnen und Menschen zu ermutigen und ihnen zu sagen, wie du sie siehst. Nämlich nicht als Mangelwesen, sondern als die Menschen, für die du alles gegeben hast und alles gibst, weil du uns so unglaublich liebst. Und ich danke dir, Jesus, dass durch dich auch das Problem der Sünde aus der Welt geschafft ist. Zwischen mir und meinem Vater steht durch dich gar nichts mehr. Und ich segne euch als Gemeinde, dass ihr, wo es nicht ohnehin schon seid, dass ihr eine ermutige Gemeinde seid. Im Umgang miteinander und im Umgang mit all den Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Und das bete ich in dem Namen Jesus. Amen.